Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns den 8. Psalm, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wir beginnen mit den Worten des bekannten Bibelauslegers Jakob Kröker zu diesem Psalm. Er schreibt, es bleibt das Gewaltige und Einzigartige der Bibel, dass sie von Anfang an nicht den Menschen, sondern Gott zu ihrem Mittelpunkt hat. Sie kann sich die Entstehung einer Schöpfung nicht ohne den entsprechenden Schöpfer denken. Den Untergang von Noahs Zeitalter begreift sie nur, indem sie Gott richtend hinter dem erschütternden Ereignis sieht. Den Auszug Abrahams, die Errettung der Söhne Jakobs aus dem ägyptischen Sklavenhause, bringt sie aufs Engste mit der Offenbarung und dem Handeln Gottes in Verbindung. Die Erlösung des Menschen durch Christus und eine letzte Endvollendung ist ihr letzthin nichts anderes als die große Heilsbotschaft der Barmherzigkeit Gottes, die in ihrer Größe auch den vom Vaterhause Entferntesten erfassen soll. Nicht nur im Anfang, nicht nur in der Geschichte, bis in die Vollendung hinein sieht sie Gott. Wer sich daher mit den Geschichten und den Zeugnissen der Bibel beschäftigt, muss überall Gott begegnen. Soweit das Zitat von Jakob Kröker. Wer nun Gott begegnet, bei dem kommt es auch immer wieder zum Lobpreis Gottes. Und so beginnt unser Psalm mit den Worten, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Und er endet auch auf dieselbe Weise. Lobpreis Gottes, wenn es wirklich echt ist, ist nicht das Resultat einer gefühlvollen Atmosphäre, geprägt von einer speziellen Art von Musik, sondern Folge der Offenbarung Gottes. Und so lesen wir im Propheten Jesaja Kapitel 60, Vers 18 das Wort, deine Mauern sollen Heil und deine Tore Lob heißen. Die Mauern Jerusalems und die Tore Jerusalems gehörten natürlich zusammen. Die Mauern, ein Symbol für das Heil Gottes, und die Tore, ein Symbol für das Lob. Da, wo also das Heil Gottes geoffenbart ist, da entsteht auch ein echtes Lob Gottes. Und wir sehen das auch am Beispiel des Apostels Paulus, wenn wir lesen im Römerbrief Kapitel 11, wie er den Ratschluss Gottes im Blick auf das Volk Israel und im Blick auf die Völkerwelt entfaltet und dann zum Abschluss zum Lobpreis, zur Anbetung Gottes gelangt. Ich lese uns das einmal aus dem 11. Kapitel des Römerbriefes. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen, oder wer hat ihm etwas zuvor gesagt, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das geschieht also nach der Offenbarung Gottes. Und so haben wir es auch hier in Psalm 8 zunächst einmal mit einer Offenbarung Gottes zu tun. Und dann kommt aus dieser Offenbarung heraus das Lob Gottes. Herr, unser Herrscher, so heißt es hier in diesem Lob, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Das heißt doch, du bist der, der regiert, der das All regiert, diese Welt regiert, alles ist Gott untertan, nichts übersteigt seine Macht und nichts kann sich seinem Walten entziehen. Das gilt auch für das Leben des Einzelnen. Für die einen ist das ein schrecklicher Gedanke, dass Gott alles in Händen hält, dass ihm nichts entgleitet, dass er der ist, der das Sagen hat in dieser Welt. Das ist ein schrecklicher Gedanke für solche, die seine Herrschaft für sich persönlich nicht anerkennen wollen. Aber für die anderen, für solche, die bereit sind, sich der Herrschaft Gottes, der liebevollen Herrschaft Gottes anzuvertrauen und unterzuordnen, ist das ein unendlich tröstlicher Gedanke, eine unendlich tröstliche Wahrheit. Und jeder, der sich diesem Gott anvertraut hat, hat ihn auch gleichzeitig als seinen persönlichen Herrn, als seinen persönlichen Herrscher anerkannt. Man kann beides nicht voneinander trennen. Man kann nicht sagen, der Herr ist mein Erlöser, er ist für mich da, er sorgt für mich, er hat mir am Kreuz meine Sünden vergeben und gleichzeitig gehe ich meine eigenen Wege. Das ist unmöglich. Es gibt immer wieder auch solche Zeugnisse, dass Menschen sagen, jawohl, es gab eine Zeit, da lernte ich den Herrn Jesus als meinen Erlöser kennen und dann gingen Jahre ins Land und irgendwann habe ich ihn dann auch als meinen Herrn akzeptiert. Das ist unmöglich. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Denn wovon hat uns der Herr Jesus erlöst am Kreuz? Was ist denn die eigentliche Sünde, die Ursünde des menschlichen Herzens? Das ist doch die Neigung, selbst zu bestimmen und nicht Gott entscheiden zu lassen für sein Leben. Das ist doch die eigentliche Ursünde, dass der Mensch seine Unabhängigkeit gegen Gott gegenüber erklärt hat und nun seine eigenen Wege gehen will. Davon hat uns der Herr Jesus erlöst. Dafür gibt es Vergebung unserer Sünden. Und dann ist es klar, wenn ich das erkannt habe, dann ist auch automatisch, so möchte ich sagen, der Herr Jesus mein Herr. Dann ist Gott mein Herrscher, mein persönlicher Herrscher. Also Erlösung, das Heilshandeln Gottes in unserem Leben und seine Herrschaft in unserem Leben können nicht voneinander getrennt werden. Das gehört unbedingt zusammen. Wer an Christus gläubig geworden ist, ist vom Reich der Finsternis in das Reich des lieben Sohnes versetzt worden. Und in diesem Reich, da regiert nur einer und das ist Christus, kein anderer. Und so heißt es hier in diesem Psalm, Herr, unser Herrscher. Das ist für den Psalmisten selbstverständlich, dass Gott der Herrscher Israels ist, aber nicht nur der Herrscher Israels, sondern der Herrscher der ganzen Welt. Das ist für ihn selbstverständlich. Da gibt es gar keine Fragen. Und so war es auch im Leben eines David ganz persönlich. Wir wissen, dass David sich nicht immer so verhalten hat, wie es recht war vor Gott. Aber er hat es gelernt, sich vor Gott zu beugen, sich zu demütigen, seine Schuld zu bekennen und ihn immer wieder als den anzuerkennen, der das Sagen hat in seinem Leben. Das ist also das eine, was wir zunächst einmal hier sagen dürfen. Herr, unser Herrscher, das ist eine Grundvoraussetzung für wahres Lobpreis Gottes, für wahre Anbetung Gottes. Nun heißt es weiter, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Herrlich, das bedeutet, und in anderen Übersetzungen kann man das nachlesen, groß, erhaben, gewaltig. Das alles kann man unter diesem Begriff herrlich verstehen. Alle diese Ausdrücke zeigen an, wie beeindruckt, ja, wie überwältigt der Psalmist von Gott selbst ist. Gott selbst ist ja hier gemeint, wenn von seinem Namen die Rede ist. Der Name Gottes, das ist Gott selbst in seinem Wesen, in seinem Charakter und auch in seinem Tun. Nun, in der Geschichte der Menschheit hat es immer wieder Persönlichkeiten gegeben, die sich selbst einen großen Namen machen wollten und die sich auch den Beinamen der Große zugelegt haben. Oder aber andere haben ihnen diesen Beinamen gegeben. Wir denken beispielsweise an Alexander den Großen oder aber an Karl den Großen oder Peter den Großen. Und wir könnten, wenn wir uns ein wenig auskennen in der Geschichte, diese Aufzählung noch weiterführen. Und heute kennen wir ebenfalls große Namen, bekannte Namen in der Politik, im Sport, in der Musik, im Showgeschäft und so weiter. Es hat Musikgruppen gegeben, um nur ein Beispiel herauszugreifen. Es hat Musikgruppen gegeben, die ganze Massen von jungen Leuten in Ekstase und Hysterie versetzt haben. Man könnte hier übrigens dasselbe Wort gebrauchen, das auch der Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther verwandt hat, nämlich, dass die Korinther in der Zeit, als sie noch im Götzendienst steckten, zu den Götzen fortgerissen wurden. Und so ist das, wenn Menschenmassen zusammenkommen und große Persönlichkeiten auftreten, dann kann das zu solchen Erscheinungen führen, dass Menschen also fortgerissen werden, dass sie die Kontrolle über sich selbst verlieren, weil sie ganz einfach beeindruckt und überwältigt sind von ihren Idolen. Und zur Zeit, als David diesen Psalm geschrieben hat, da gab es in Israel und auch um Israel herum große Namen, Namen von Großkönigen und Heerführern, von Göttern und Weisen, von Gestirnen und Schicksalsmächten, von Fruchtbarkeitsgottheiten. Aber das Erstaunliche ist, dass all diese großen Namen, die die Menschen damals in ihren Bann zogen, von denen sie fasziniert waren, David völlig unbeeindruckt ließen. Für ihn gab es nur einen Namen, der es wert war, hochgehalten zu werden. Und das war der Name Gottes. Und damit Gott selbst und sein Wesen und seine großen Taten, besonders in seinem Volk Israel. Und da ist es zunächst einmal die Schöpferherrlichkeit Gottes, von der David hier überwältigt ist. In der sich nahenden Frühjahrszeit wird es besonders deutlich, wie schön hat Gott alles geschaffen, die Bäume, die Blumen und Pflanzen, alles fängt so langsam an zu sprießen, zu grünen und zu blühen. Und Gott hat das alles geschaffen in einer Schönheit und in einer Vielfalt, dass wir nur staunen können. Und ich denke, je älter wir werden, desto mehr erfreuen wir uns an dem, was Gott geschaffen hat. Und darüber kommen wir zum Loben und zum Preisen, zur Anbetung Gottes. Gott ist ein genialer Schöpfer, auch wenn es viele in unserer Zeit und Welt nicht wahrhaben wollen. Gott ist ein herrlicher Schöpfer und er hat alles wunderbar gemacht und auch nach dem Sündenfall sehen wir in der Schöpfung, in der gefallenen Schöpfung, noch vieles von der Herrlichkeit und von der Schönheit dessen, was Gott einmal ins Leben gerufen hat und von dem er damals sagte, es ist gut, es ist sehr gut. David spricht hier vom Himmel und von den Gestirnen. Ich lese uns noch einmal den vierten Vers. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Ich las in einem Buch von Professor Werner Gitt mit dem Titel Signale aus dem All, wozu gibt es Sterne, dass es eine Unzahl von Sternen gibt, eine so große Zahl, dass wir das kaum fassen können. Er nennt hier eine Zahl in diesem Buch von 10 hoch 25. Die Experten kamen zu dieser Zahl damals am Anfang der 90er Jahre und ich denke, heute weiß man schon etwas mehr. Das war also die Zahl, die man nannte im Blick auf das Weltall, das man beobachten konnte. Also es ging allein um den Teil des Weltalls, den man beobachten konnte, mit den damals zur Verfügung stehenden Geräten. 10 hoch 25. Und dann zieht Werner Gitt hier einen Rechner, einen Computer herzu, einen Computer, der in der Lage ist, in einer Sekunde 10 Milliarden Rechenoperationen durchzuführen. 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde. Ich denke, dass es auch heute schnellere Rechner gibt als damals, Anfang der 90er Jahre. Und bei ununterbrochenem Einsatz, so schreibt er, würde ein solcher Rechner, um die Zahl der Sterne zu zählen, die Anzahl der Sterne zu zählen, gute 30 Millionen Jahre gebrauchen. 30 Millionen Jahre bei ununterbrochenem Einsatz. Das übersteigt unser Fassungsvermögen. Damals zur Zeit eines Jeremias, ungefähr 700 Jahre vor Christus, ging man davon aus, die Astronomen, die Experten gingen davon aus, dass es ungefähr 3000 Sterne gäbe. 3000. Und Jeremia schreibt, wie man des Himmels her nicht zählen, noch die Sandkörner messen kann. Das heißt, Jeremia wusste mehr als die Wissenschaftler der damaligen Zeit. Jeremia ging davon aus, dass die Zahl der Sterne unermesslich war. Woher wusste er das? Nun, durch Offenbarung Gottes. Gott hatte es ihm geoffenbart, dass es mehr waren als 3000. Und wir sehen also, wenn wir darüber nachdenken, wie groß und herrlich unser Gott ist, wie es heißt in Psalm 147, unser Gott ist groß und von großer Kraft, dass er das alles erschaffen hat, und er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen, so lesen wir im Psalm 147. Blicke ich empor, so heißt es in dem bekannten Lied, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, blicke ich empor zu jenen lichten Welten und sehe der Sterne unzählbare Schar, wie Sonn und Mond im lichten Äther zelten, gleich goldenen Schiffen her und wunderbar, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Ist es da verwunderlich, dass Gott sich um den Menschen, der ja doch in diesem großen, riesigen Weltall ein Winzling ist, dass Gott sich um den Menschen kümmert, ja ihm sogar eine besondere Stellung in der Schöpfung einräumt. Das ist es ja, was hier der Psalmist zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, was ist der Mensch angesichts der Größe und der Herrlichkeit der Schöpfung Gottes, was ist da der Mensch, dass du seiner gedenkst, dass du dich um ihn kümmerst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Es ist klar, dass dagegen Vertreter der sogenannten Evolutionstheorie zu einem ganz anderen Schluss hinsichtlich der Bedeutung des Menschen kommen. Einer ihrer Vertreter schreibt: Das Weltall ist taub für unsere Freudentänze wie auch für unsere Klagelieder. Und niemand dürfte es da draußen irgendwo im Weltall, in den unendlichen Weiten des Kosmos bedauern, wenn eine Spezies ihr Projekt einer Selbstausrottung beendet. Mit anderen Worten, das stört niemanden in diesem gewaltigen Weltall, wenn die Menschheit ihrer Selbstausrottung entgegengeht. Es stört niemanden das Leid irgendeines Menschen in dieser Welt, auf dieser Erde. Oder aber die Freude eines Menschen. Niemanden stört das. Das Weltall ist taub dafür. Es tut mir leid, so sagt dieser Mann, diesen Ausblick aus der Untersuchung der Evolution unseres Denkens eröffnen zu müssen. Und der bekannte Philosoph Immanuel Kant war der Meinung, dass das Weltall in seiner unermesslichen Größe unsere Wichtigkeit vernichte. Das heißt also, was bedeutet der Mensch in diesem unendlich großen Weltall? Nichts, gar nichts. Er ist bedeutungslos, völlig unwichtig. Immanuel Kant. Friedrich Nietzsche, dieser gottlose Philosoph, nannte den Menschen einen kosmischen Eckensteher. Und ein anderer Denker namens Monod betitelte uns als Zigeuner am Rande des Universums. Wir spüren aus dem Ganzen heraus, wie verloren der Mensch ist in diesem riesigen Weltall. All diese Leute geben ihm letztlich keine Bedeutung und keine Wichtigkeit. Aber nichts von alledem ist wahr, entspricht der Wahrheit, der Realität. Vielmehr hat der Mensch eine herausragende Stellung im gesamten Kosmos. Er ist die Krone der Schöpfung. Und schon allein die Tatsache, dass der Mensch in der Lage ist, über die Schöpfung nachzudenken, sie zu erforschen und auch wertzuschätzen und Gott darüber zu preisen und ihn darüber anzubeten, ist ein Beweis dafür, dass der Mensch eine ganz besondere Stellung in der Schöpfung einnimmt. Gott unterhält eine herausragende, ehrenvolle Beziehung zum Menschen. Ja, schon die Kleinsten unter ihnen, die Kleinsten unter ihnen sind in ihrem Stammeln eine Macht Gottes. Wir hören noch einmal auf Vers 3. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Aus dem Munde der jungen Kinder, der Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet. Das ist ein wunderbares Wort. Schon die ganz Kleinen, die ganz Schwachen sind mit einbezogen in die Herrlichkeit, in die Macht Gottes. Nun, wir dürfen allerdings nicht verschweigen, dass der Mensch diese seine Stellung in schändlicher Weise missbraucht hat. Und er tut es ja bis in unsere Zeit hinein. Es ist eine Folge des Sündenfalls, dass der Mensch die Größe Gottes in der Schöpfung nicht mehr anerkennen will und dass er auch dementsprechend damit umgeht und Gott nicht die Ehre gibt. Dass er sich gegen den erhoben hat und erhebt, der ihm diese ehrenvolle Stellung gegeben hat. Und doch, obwohl das so ist, obwohl wir den Sündenfall nicht einfach ausklammern dürfen, sondern ihn bedenken müssen, als etwas, was in Raum und Zeit geschehen ist, Rebellion gegen Gott, ihr werdet sein wie Gott, Gott letztlich vom Thron zu stürzen, das war das Verlangen Satans, wozu er die Menschheit verführen wollte und verführt hat. Wir dürfen diesen Sündenfall nicht ausklammern aus unserem Denken. Wir müssen immer wieder darüber nachdenken und uns auch darunter demütigen und beugen. Behält trotz allem, trotz des Sündenfalls, behält dieses Wort hier, dieser Psalm, seine Bedeutung. Es bleibt dabei. Es bleibt genau bei dem, was David hier über den Menschen sagt. Der Mensch hat immer noch eine besondere, eine herausragende Stellung in der Schöpfung. Denn diese Stellung, die er durch die Sünde verloren hat, ist uns in Jesus Christus wiedergeschenkt worden. Das ist herrliches Evangelium. Der Herr Jesus hat all das wiedergebracht, was wir durch die Sünde verloren haben. Und wenn wir das jetzt auch noch nicht sehen, dass dem Menschen alles untertan ist in dieser Welt, wenn wir das auch jetzt noch nicht beobachten können, so sehen wir doch im Glauben, dass unser Stellvertreter, unser Herr Jesus Christus, bereits diese Stellung eingenommen hat. Und einmal werden wir die Früchte seines stellvertretenden Leidens und Sterbens ernten. Ich lese uns ein Wort aus dem Hebräerbrief, das das klar und deutlich macht. Hebräer Kapitel 2, Vers 9. Da wird Bezug genommen auf Psalm 8. Psalm 8 ist also ein messianischer Psalm, der uns hinweist auf Jesus, auf den Erlöser, auf den Messias. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, nämlich bei seinem Leiden und Sterben, in seiner Gottesferne stellvertretend für uns erduldet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine kleine Zeit niedriger als die Engel, als er den Zorn Gottes, der stellvertretend über ihn erging, trug. Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes, gekrönt mit Preis und Ehre, denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Wir sehen also im Glauben unseren Stellvertreter, den Sohn Gottes, unseren Herrn Jesus, mit Preis und Ehre gekrönt, nachdem er am Kreuz das Erlösungswerk für uns Sünder vollbracht hat. Und weil er mit Preis und Ehre gekrönt ist, unser Stellvertreter, werden auch wir einmal mit Preis und Ehre gekrönt sein. Haben auch wir diese Stellung, von der hier Psalm 8 spricht. Das heißt also, obwohl wir im Grunde genommen alles verloren haben, bleibt diese Stellung bestehen aufgrund dessen, was Christus für uns am Kreuz getan hat. Er ist unser Stellvertreter. Ist er mit Preis und Ehre gekrönt, so werden wir es auch eins sein. Ja, wir sind es jetzt schon im Glauben. Gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, wie Psalm 103 es sagt. Und wir werden zu unserer Bestimmung kommen. Er wird uns zu unserer Bestimmung führen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Da sind wir ja beim Namen Jesus angelangt, in dem das ganze Wesen Gottes geoffenbart ist. Der Name Jesus Christus, durch den Himmel und Erde geschaffen wurden und das große Erlösungswerk am Kreuz. Wie herrlich ist dieser Name Jesus, und in keinem anderen Namen ist Heil. In allen Landen. So heißt es weiter in dem Lied, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er es geliebt, begnadigt je und je, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Und dieses Lob unseres Herrschers erschallt über die Grenzen des Volkes Israels hinaus in alle Lande, so heißt es hier. Das ist eine gewaltige Aussage, die David hier macht. Normalerweise ging man davon aus, dass bestimmte Gottheiten für bestimmte Ortschaften und Länder zuständig waren. Darüber hinaus hatten sie keine Gewalt mehr. Die Landesgrenzen bedeuteten die Grenzen der Macht irgendeiner Gottheit. Und David geht weit darüber hinaus, wenn er sagt, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, nicht nur in Israel, überall in dieser Welt. Und überall in dieser Welt wird das Evangelium verkündigt und der Name Jesus gepriesen. Das sollte unser Gebet sein, auch jetzt für die vielen Menschen dort in Japan, die von diesem schrecklichen Unglück betroffen sind, dass ihnen nicht nur zeitliche, materielle, leibliche Hilfe zuteil wird. Die ist unwahrscheinlich wichtig. Natürlich ist sie wichtig. Aber dass es doch Menschen dort gibt, die ihnen das Evangelium bezeugen. Die ihnen bezeugen, wie man ewiges Leben empfangen kann. Über dieses zeitliche Leben hinaus. Denn unser Leben ist begrenzt und wohl denen, die wissen, nach dem Tode geht's weiter, nicht in das Gericht Gottes hinein, sondern für alle, die an Jesus glauben, zur ewigen Herrlichkeit. Wir sollten darum beten, dass der Herr seine Kinder dort in Japan dazu gebraucht. Also sie brauchen nicht nur die Menschen dort in der Not, sie brauchen nicht nur zeitliche Hilfe, sondern sie brauchen vor allen Dingen geistliche Hilfe. Ewige Hilfe, Ewigkeitshilfe. Und so gehen wir der Zeit entgegen, in der eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Sprachen und Nationen vor dem Thron Gottes Gott und das Lamm anbeten wird. Und auch uns gilt, und wenn der Herr von hinnen mich gerufen, wenn ich von seinem Glanz geblendet stehe, anbetend niederfall zu seinen Stufen, den König dort in seiner Schönheit sehe, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen.